Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute habe ich Angelika Sturm zu Gast. Sie ist Naturwissenschaftlerin, Künstlerin und Unternehmerin und ihre Geschichte zeigt, was passieren kann, wenn man sich über Jahre hinweg verbiegt, bis nichts mehr geht. Angelika berichtet von ihrem Burnout, dem schmerzhaften Prozess, sich selbst wiederzufinden und wie sie heute mit einer eigenen Firma endlich all ihre Facetten leben kann. Das Denken, das Fühlen und das Kreative. Wir sprechen darüber, warum es für Angelika nicht reicht, nur mit dem Kopf zu arbeiten, was es bedeutet, die eigenen Grenzen wirklich zu spüren und warum berufliche Erfüllung oft dort beginnt, wo Perfektionismus endet. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Zuhören. Angelika, herzlich willkommen hier im Podcast. Freue mich total, dass du heute dabei bist und möchte mit einer Frage mit dir starten. Und zwar, was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Also erstmal danke, dass ich hier sein darf, Janike. Berufliche Erfüllung bedeutet für mich, dass es mehr als nur einen Aspekt von meiner Persönlichkeit erfüllt. Dass ich irgendwann mal herausgefunden habe, dass ich zum Beispiel für mich, mein Gehirn muss unheimlich viel Futter haben, aber dass auch meine emotionale und kreative Seite auch dran möchte und auch viel Aufmerksamkeit braucht. Das glaube ich.
Eine sehr schöne Definition, habe ich so noch nicht gehört in diesem Podcast und ich stelle die Frage immer. Und ich finde es so spannend, so zu hören, was jeder Einzelne darunter versteht, weil es einfach individuell ist. Und diese Vielseitigkeit, die du ansprichst, ich glaube, das kennen auch viele von sich, die jetzt gerade zuhören. Und finde, das ist ein wesentlicher Punkt, gerade für Menschen mit vielen Interessen und vielen Seiten auch in ihrer Persönlichkeit, die einfach gegeben sein sollte, damit sowas wie berufliche Erfüllung auch entstehen kann.
Ja, genau.
Du bist ja Wissenschaftlerin gewesen und hast dich dann neu orientiert. Wie kam es dazu, dass du dich neu orientiert hast?
Ja, ich glaube, das ist auch genauso, wie du es eben gesagt hast. Es ist auch natürlich, viele Aspekte gehören dazu. Und nur mal in einem Nebensatz, Wissenschaftlerin, glaube ich, bleibt man immer. Also ich bezeichne mich auch immer noch als Wissenschaftlerin, weil ich mich damit immer noch identifiziere. Also es war auch nie irgendwie, ich habe mich nicht irgendwie fehlorientiert irgendwann mal. Das war schon immer das Richtige für mich. Aber ich glaube, was dazu gehörte, war, dass ich einfach irgendwann festgestellt habe, ja, das ist ein Teil von mir einfach nicht berücksichtigt, ich den nicht einbringen kann. Ich bin auch sehr empathisch, also ich brauche auch so ein bisschen emotionale Bindungen, gute emotionale Bindungen zu Menschen. Und es wurde dann einfach irgendwie sehr einsam, sehr hierarchisch, was nicht irgendwie unbedingt meiner Natur entspricht. Also ich bewege mich nicht gerne in einer Hierarchie, weil dann irgendwie nach oben gibt es halt den Chef und nach unten gibt es die Leute, die man halt so beaufsichtigt. Das sind für mich keine schönen, bedeutenswerten Kontakte zu Menschen. Und ich glaube, das habe ich einfach gebraucht. Und vor allen Dingen nur in meinem Kopf leben als Wissenschaftler, das ist da die Gefahr. Ne? Als Wissenschaftler macht man extrem viel nur im Kopf. Man denkt und denkt und denkt und den ganzen Tag sitzt man in seinem Kopf. Und das auch schon seit Jahrzehnten. Man verliert den Kontakt zu den Emotionen, man verliert den Kontakt zum Körper. Und das ist mir irgendwann einfach hat so mir zwischen die Beine gegrätscht, sage ich mal.
Was genau hast du als Wissenschaftlerin gemacht?
Ich war fast 20 Jahre lang in der Malaria-Forschung, in der akademischen Forschung, im In- und Ausland und habe dann wieder in einem anderen Ausland in die Industrie gewechselt. Also ich habe alles Mögliche abgeklappert, bis ich dann festgestellt habe, es ist nicht mehr so wie es im Moment ist, ist es nicht mehr meins.
Du hast es gerade formuliert als zwischen die Beine gegrätscht. Wie genau sah das zwischen die Beine grätschen aus?
Ja, ich glaube, damit können sich bestimmt auch viele identifizieren. Ich bin irgendwann einfach volle Kanne in den Burnout gerannt. Aber so richtig, auch so ein bisschen sehenden Auges, ne? Also jetzt so im Nachhinein kann man das natürlich einfach sagen. Aber es haben sich da so viele Sachen akkumuliert, dass ich irgendwann einfach nichts mehr konnte. Und einfach die Energie komplett weg war. Genau. Und dann kam so eine lange Zeit, wo ich viel über mich selber lernen musste, wie gehe ich jetzt damit um? Habe selber gelernt, dass ich Grenzen ziehen muss, dass ich die überhaupt erstmal kennenlernen muss, dass ich die Art, wie ich arbeite, auch sich ändern muss. Ich habe festgestellt, ich habe erst im Nachhinein irgendwie gelernt, dass ich von Natur aus eine relativ introvertierte Person bin. Aber habe dann auch gelernt, dass man sich auch gut verbiegen kann in alle Richtungen. Also ich war eine wunderbar rechte Hand vom Chef. Ach, fantastisch. Also ich habe das super gemacht. Ich habe nicht damit gerechnet oder habe es erst später gelernt, dass das einem auch irgendwie wehtut. Das tut einem in der Seele weh. Das kostet dich wahnsinnig viel Energie, dich immer so zu verbiegen, wie jemand anders das möchte. Und dann auch noch in der Kombination mit einem damaligen Chef zusammen, der auch so Micromanagement-Geschichten hatte. Also man muss es ja wirklich immer genauso machen, wie der Chef es wollte. Das hat dann natürlich da total reingespielt. Und das hat mich irgendwann einfach, alle Energie hat es mir entzogen.
Total gut nachvollziehbar. Wie glaubst du, wie kam es dazu, dass du in diesen Strudel aus Gefallen wollen als allen recht machen gekommen bist?
Oh, ich glaube, ja, wie ich so ein bisschen erwähnt habe, also ich glaube, erstmal ist es auch so ein bisschen einfach angeboren. Das ist eine Persönlichkeitsfrage, glaube ich, einfach. Selbstvertrauen, solche Sachen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen anerzogen, ne? Also oder wenn ich sage ein bisschen, meine ich eigentlich ganz viel, recht viel anerzogen. Ne? Also ich bin ein Kind der 80er, wo die Arbeit das Wichtigste war, persönliche und emotionale, sowie also emotionale Grenzen gibt es sowieso nicht, weil es ja eigentlich Emotionen gar nicht wirklich gibt. Also so bin ich auch ein bisschen groß geworden. Genauso wie es physisch, also körperliche Grenzen sind eigentlich nur dazu da, um sie irgendwie zu erobern und ja, drüber hinwegzugehen. Das habe ich gelernt. Und da mache ich auch gar keinen Vorwurf draus, weil alle, die mir das beigebracht haben, ne, Familie, Schule und so weiter, die Gesellschaft, das war nun mal halt damals so, auch mit einem historischen Hinblick. Die mussten das haben auch so gelernt, die mussten das so machen. Aber mir hat es halt dann, als ich dann so ungefähr 40 war, ganz Anfang 40, hat mir das halt wirklich nicht mehr gut getan. Das hat mich natürlich, diese Art zu arbeiten, hat mich natürlich durchs Studium gebracht, ne? Und durch eine Doktorarbeit, fordert alles, was man hat für Jahre. Und natürlich hat mich so eine Einstellung auch, natürlich, ne, ist natürlich erfolgreich gewesen. Aber irgendwann ist es einfach zu viel. Wenn man das für Jahrzehnte macht, kann man das nicht mehr. Der Körper, also ich konnte es einfach nicht mehr.
Wie hast du dich in dieser Phase gefühlt, als du schon im Burnout warst und darüber reflektiert hast? Wie ging es dir damit?
Ach, na ja, also ich meine, erstmal als aller Anfang, auch wenn es mir körperlich echt schlecht ging, ging es mir eigentlich emotional nie wirklich schlimm. Also ich habe am Anfang schon gedacht, oh, wow, das ist jetzt meine Chance. Jetzt ist im Moment alles auf Halten. Das ist meine Chance, mal was wirklich zu ändern. Am Anfang waren es so, ne, die Jahre davor, natürlich habe ich das gemerkt, relativ häufig krank, Kopfschmerzen, solche Sachen. Natürlich habe ich das gemerkt. Und dann macht man so Sachen wie, ach naja, ich muss mal mit Yoga anfangen oder ich will ein bisschen mehr spazieren gehen oder was auch immer. Und das hilft auch alles so ein bisschen, aber es hat nie wirklich eine wirkliche Veränderung herbeigeführt. Und dann am Anfang, in der Burnout-Zeit, habe ich gedacht, ja, das ist jetzt kann ich das machen. Jetzt erwartet das Leben von mir, mal hinzuschauen und mal zu sagen, okay, wie ändere ich das jetzt? Wie gesagt, das waren so die ersten paar Monate und dann habe ich festgestellt, es ist so ein bisschen Pandoras Box. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Ne, man, can of worms. Also man öffnet was, wo man am Anfang dann, wow, das gibt mir die Lösung. Und es gibt dann auch die Lösung, aber eventuell war ich mir nicht ganz bewusst, durch wie viel Schatten man durchgehen muss. Ne? Also was man da alles rauszieht und auf einmal muss man sich Sachen stellen und konfrontieren mit, dass die natürlich unschön sind. Das waren natürlich dann nicht keine schönen Zeiten. Aber ich fand, für mich war der Burnout das, was es endlich umgeschaltet hat. Endlich anders arbeiten, anders leben komplett.
Welche Schlüsse hast du beruflich für dich aus dieser Zeit gezogen?
Dass ich sehr darauf achten muss, dass ich mich einbringe, mich als Person und nicht jemand anders so nach dem Satz reden. Ich weiß gar nicht, ob das gerade etwas ist, was man so sagt, aber was ich meine, also so dieses, ich will mich nicht mehr so verbiegen, ich möchte nicht gucken, wie mache ich es richtig, weil jemand anders es für richtig empfindet, sondern wie empfinde ich es als richtig. Und natürlich birgt es natürlich die Gefahr, dass ich falsch liege, dass ich Fehler mache, aber so lernen wir, ne? Also wir lernen so als Menschen und das ist auch was ich nie gut konnte. Das ist auch bestimmt einer der Sachen, die sehr, sehr arg hier mit reingespielt habe. Dieser extreme Perfektionismus und konnte auch immer Sachen total toll. Diese Panik davor, Fehler zu machen, ist wirklich was, was heute auch immer noch so ein bisschen mitschwingt. Also ich muss immer noch gucken, das ist einfach so ein Päckchen, das mir ab und zu noch mal so aus dem Schrank fällt, dass ich dann wieder reintun muss.
Ja, das ist ja auch so mit den Dingen, die wir über uns lernen. Und das ist bei mir ja nicht anders als bei allen anderen oder bei dir, dass wir diese Dinge integrieren dürfen und einen Umgang damit finden dürfen. Ja, und dass sie dann vielleicht seltener zu Besuch kommen. Aber sie sind natürlich da. Sie sind ja Teil unserer Geschichte.
Ganz genau. Und sie sind immer da. Und man muss eigentlich damit lernen, umzugehen und nicht versuchen, es irgendwie von Grund auf zu ändern. Also man muss einfach gucken, was passiert, wenn das wieder hochkommt.
Du hast jetzt gesagt, du wolltest dich ganz einbringen, so wie du bist. Wusstest du das denn? Also ich stelle mir vor, wenn du dich dein ganzes Leben lang stark verbogen hast oder ja daran gewöhnt warst, einfach dich zu verbiegen, hattest du denn eine Idee davon, wer du bist?
Ja, super Frage, weil das ist natürlich genau der Punkt. Ne? Das ist genau der Punkt, wenn man sich, okay, ich möchte jetzt nicht mehr so sein wie andere, aber wie bin ich denn eigentlich? Ja, das ist total der Punkt. Natürlich habe ich habe mich auch schon sehr früh mit Psychologie und solchen Sachen beschäftigt, unheimlich früh eigentlich, aber alles so im Hintergrund. Also hatte so ein paar Gerätschaften im Petto, sage ich mal, was ich damit, wie ich irgendwie rausfinden konnte, wer ich eigentlich bin. Also ich hatte aber schon ein paar Ideen, aber das hat sich alles immer so auf privater Ebene abgespielt, ne? Also ich war dann, glaube ich, auch für eine Zeit lang privat recht anders, als ich auf der Arbeit war. Also insofern hatte ich da so eine Art Headstart gehabt. Und deshalb ging das dann auch. Aber ist natürlich total relevante Frage, klar.
Was hast du so über dich herausgefunden? Also wo war auch der Unterschied im Privaten zum Beruflichen?
Das ist auch eine gute Frage. Also es ist, witzigerweise kann ich dir das gar nicht so beantworten mit richtigen Wörtern, weil das ist eine emotionale Frage. Also für mich, ich fühle, ob ich gerade ich selber bin oder nicht. Also es ist ganz schwierig, das wirklich auf einen Charakterzug runterzubrechen. Also ich glaube, es geht darum, für sich einzustehen. Es geht darum, einfach selber geradeaus reden zu dürfen und nicht dauernd im Hinterkopf durchzuticken. Ist es jetzt was ich sagen darf? Ist es jetzt richtig? Ist es jetzt falsch? Wie auch immer. Natürlich gucke ich, ob was richtig oder falsch ist, aber ich erlaube mir mehr, einfach mal das zu sagen, was ich denke. Und ich darf mich auch einfach neu erfinden. Das ist halt auch das, ne? Ich habe auch das Recht dazu, mich so zu erfinden und zu gucken, ob das gut so sitzt mit mir, ne? Ob sich das gut anfühlt. Ich glaube, wie gesagt, es ist viel einfach ein Gefühl, was ich vorher auch gar nicht so hatte. Diesen Kontakt hatte ich einfach nicht.
Was hat sich geändert dadurch, dass du diesem Gefühl oder den Emotionen an sich und auch dem Körperlichen mehr Raum gibst?
Viel entspannter, ein besseres Leben, ein vollkommeneres Leben, besseren Kontakt zu Menschen. Ich habe festgestellt, das war, ich glaube, was Greifbares, weil ich wirklich festgestellt habe, auf einmal war Kontakt auch zu Freunden, auch auf der privaten Ebene, war auf einmal wesentlich besser, weil ich mir erlaubt habe, einfach so zu sein, wie ich will oder wie ich bin. Und ja, Kontakt mit meinen Kindern, weil doch dieses so sehr sich verbiegen und so machen zu wollen, wie andere es wollen, natürlich auch mit viel Stress einhergeht. Und dieser Stress sich dann auch ins Private reinspuckt, irgendwie reinspielt. Und dann sind natürlich gleich private Beziehungen, gerade innerhalb der Familie, wesentlich angespannter, wesentlich schneller. Also ich kann das heute, ich gebe dem nicht mehr so viel, ja, so eine hohe Wertstellung hat das nicht mehr. Natürlich ist Arbeit wichtig und man definiert sich auch einen Teil über seine Arbeit, da kann man gar nichts gegen machen. Und man hat auch eine Art ja, Erfüllung, also dass man einfach ohne Arbeit fühlt man sich so ein bisschen leer, ne? Also das ist, glaube ich, das erfüllt einen dann tatsächlich. Aber es ist nicht das Einzige im Leben und auch nicht das Wichtigste.
Gut, dass es mal jemand sagt. Genau, und das zeigt auch die Forschung. Ich habe mich eine Zeit lang sehr intensiv mit dem Thema Sinnhaftigkeit beschäftigt. Und da zeigt die Forschung wirklich, dass man mindestens 4 Sinnquellen im Leben haben sollte, weil es sonst einfach riskant ist, alles auf eine Karte zu setzen, egal welche das ist. Bei den meisten ist es tatsächlich die Arbeit. Das sage ich jetzt so und das habe ich gar nicht nachgelesen. Das sagt die Forschung nicht. Aber mein Gefühl ist es, aus dem Kontext des Buches, was ich dazu gelesen habe, dass bei vielen Menschen die Arbeit wirklich da im Fokus steht. Und das ist natürlich riskant, wenn der Arbeitgeber ins Ausland geht oder die Stelle gestrichen wird. Keine Ahnung, man ist halt so abhängig davon, dass alles so bestehen bleibt und so bleibt, wie man es kennt und braucht, um die Sinnhaftigkeit daraus zu ziehen, das ist einfach ein Ding. Und man sollte unbedingt die Zufriedenheit auf die verschiedenen Sinnquellen auch verteilen.
Mir hat es mal jemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe, vor Jahren, das war ein paar Jahre vor dem Burnout, sie hat mir irgendwann mal gesagt, diejenigen, die dich, wenn es dir richtig schlecht geht, diejenigen, die dich wieder aufpäppeln, es ist deine Freunde und Familie, es ist nicht deine Arbeit. Na, und das ist, wie du auch gerade gesagt hast, das ist das Gefährliche dahinter. Wenn man alles auf eine Karte setzt und auf einmal dann die Karte weg ist, ja, was macht man da mit seinem Leben, ne?
Wie bist du wieder zurück in den Beruf gekommen nach dieser Zeit?
Ja, ich hatte natürlich dann erstmal eine ganze Zeit Reintegrationsversuche. Das klingt immer so schön. Die dann auch nicht wirklich funktioniert haben, bis ich dann irgendwann nach, ich glaube, 2,5 Jahren, dieses Vor und Zurück, wurde dann auch wieder schlimmer mit dem Burnout. Also, ich habe auch wirklich lange gebraucht, bis ich festgestellt habe, okay, die jetzige Arbeit, es ist einfach nicht mehr. Es geht da auch nicht mehr zurück. Also habe ich dann da aufgehört. Ich habe in der Zwischenzeit angefangen, als Dozent an der Hochschule zu arbeiten, weil ich dachte, und das war auch nach wie vor die richtige Entscheidung, ich möchte gerne Kontakt mit Menschen und mir hat Lehre und Kontakt mit, naja, fast noch Jugendlichen oder jungen Erwachsenen eigentlich unheimlich Spaß gemacht. Und das war auch immer die richtige Entscheidung. Habe das aber nur nebenher gemacht, weil ich ja immer natürlich noch, also das war natürlich so die emotionale, empathische Seite, die hatte davon unheimlich viel oder hat auch immer noch davon unheimlich viel. Aber das Problem habe ich ja immer noch, dass ich als Wissenschaftler immer noch ein Gehirn habe, was halt immer noch unheimlich viel Zufuhr braucht. Also hat mir das nicht ausgefüllt. Das heißt, ich habe das nebenher gemacht und habe mich dann mit einer Freundin zusammengetan und wir haben eine Firma gegründet. Vor etwas unter einem Jahr, fast ein Jahr jetzt, genau. Die so ein bisschen alles verbindet. Also ich habe auch immer nebenher gemalt. Auch eine der Sachen, die ich in der Burnout-Zeit wieder angefangen habe, die mir geholfen haben, weil ich natürlich auch erstmal gucken musste, was außer Arbeit gibt mir. Was gibt mir Kraft? Was gibt mir Energie? Und ich habe wieder angefangen zu malen, was ich Jahrzehnte davor nicht gemacht habe. Und jetzt habe ich eine Firma gegründet, die nennt sich Biovidera. Und wir machen ja wissenschaftliche Illustrationen und Animationen. Und da ist eine schöne Kombination. Für mich ist das perfekt. Also ich kann mich mit tollen Projekten auseinandersetzen. Also wirklich Wissenschaft vom Feinsten. Gucken, dass ich die verstehe und wie setze ich die um. Und auf der anderen Seite kann ich mich da kreativ und künstlerisch mit einbringen.
Hi, mein Name ist Kira Marie Krämer und ich bin Host des Podcasts New Work Now. Wenn du den noch nicht kennst, dann ist das jetzt dein neuer Weekly Business Podcast. Denn hier beschäftigen wir uns mit der Zukunft der Arbeit. Und die geht wohl alle von uns etwas an. Wir beantworten Fragen, wie unterschiedliche Branchen New Work jetzt schon umsetzen, was es überhaupt bedeutet und wie man damit startet. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Bei New Work Now berichten Kreative, UnternehmerInnen und VorreiterInnen. Und das so, sodass du in jeder Folge einen Aha-Moment hast. Das verspreche ich dir. Wenn du also wissen möchtest, wie du in Zukunft arbeitest, was ExpertInnen dazu sagen und welche spannenden Geschichten die Veränderung bereithält, dann schalte unbedingt ein. Jeden Dienstagmorgen gibt es eine neue Folge New Work Now. Entweder ein Interview mit GästInnen oder eine kurze, knackige Folge mit Tipps von mir. Ich freue mich riesig, wenn du jetzt Teil der New Work Now Community wirst und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören.
Wie bist du auf diese Idee gekommen oder wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
Ja, es waren so verschiedene Sachen, ne? Also ich glaube, auf der einen Seite habe ich das schon, während ich in der akademischen Forschung war und noch kräftig publiziert habe, habe ich schon angefangen, meine eigenen Abbildungen zu malen. Weil damals hat jeder alles was mit PowerPoint gemacht oder also ich fand das immer sehr 2D, sehr flach, sehr leblos. Und dann habe ich angefangen, das mit Acryl tatsächlich zu malen. Und es kam auch immer sehr gut an. Also ich habe das schon ein bisschen im Hintergrund immer gemacht. Die Freundin von mir, die hat eine eigene Firma noch an der Seite, die ja schon ein paar Jahre hat, wo es um Proteinstrukturen geht. Und da kamen dann doch häufiger mal ein paar Klienten und haben gefragt, hey, könnt ihr das nicht irgendwie eine schöne Abbildung machen? Wir haben da irgendwie nichts. Das heißt, bei ihr ist das auch immer schon wieder so im Hinterkopf rumgeschwebt, die Idee. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt zusammen. Und es war super. Also ist natürlich jetzt am Anfang, ne? Wie gesagt, wir sind natürlich im ersten Jahr erst. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo das hinführt. Vieles ist jetzt noch, geht es jetzt noch darum, unseren Namen rauszubringen und uns ein bisschen bekannt zu machen. Wir haben schon ein paar Projekte gemacht, die auch super gelaufen sind. Es hat richtig Spaß gemacht. Aber ja, es geht noch viel darum, das aufzubauen. Und dann schauen wir mal, wo es uns hinträgt.
Ja, super spannend. Wie hat sich, würdest du sagen, im Laufe der Zeit, also von deinem alten Job zu deiner jetzigen Berufstätigkeit, dein Verständnis von Erfolg und Leistung verändert?
Oh, sehr, sehr, sehr grundlegend. Erfolg und Leistung war für mich früher Perfektionismus und einfach so viel, wie es geht. Eine Leistung ist einfach so viel, wie es nur irgendwie möglich ist. Heutzutage ist es komplett anders, weil ich natürlich jetzt begriffen habe, das geht nicht ewig. Du kannst das nicht ewig tun, so viel, wie es geht. Perfektionismus ist was, was es nicht gibt und es dir im Gegensatz wehtut. Also es, weil du immer nach was hinter was herrennst, was es nicht gibt und dich immer schlecht fühlst. Und das ist, glaube ich, was so schlimm ist daran. Heutzutage definiere ich das eher als, man macht so viel oder ich mache so viel, dass ich mich erfüllt fühle. Natürlich gibt es auch Zeiten, wo es mal viel ist, aber ich höre auf meine Grenzen, weil ich natürlich auch weiß, es ist hier kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Also man muss die Energien sich einteilen, man muss nach sich selber schauen. Das große Wort Self-Care, ne? Also gucken, dass es einem selber gut geht mit dem, was man macht. Und vor allen Dingen muss man auch immer mal ab und zu mal selber mit sich Rechnung tragen. Ne? Mal gucken, wieder mal Innenschau betreiben, zu schauen, ist das noch, was ich möchte? Wie viel ich leisten muss, ist das in Ordnung? Und Erfolg ist für mich, wenn man eine für sich wunderbare Work-Life-Balance hinkriegt. Das ist für mich der maximale Erfolg.
Manche Menschen befürchten, dass andere Menschen, die einen Burnout hatten, nicht mehr voll leistungsfähig sind.
Mhm.
Würdest du dich als in Anführungszeichen voll leistungsfähig empfinden?
Ja, witzigerweise ist das gerade in letzter Zeit was, womit ich mich ein bisschen beschäftige, weil ich natürlich jetzt mehr und mehr arbeite, zum Teil auch fast Richtung Vollzeit. Und ich dann schon merke, dass es bei mir recht schnell Alarmsignale gibt, dass es so nicht in Ordnung ist. So, mein erster Gedanke dazu ist natürlich, oh, tatsächlich genau das. Ich bin nicht mehr leistungsfähig. Aber mein zweiter Gedanke, wenn ich länger darüber nachdenke, ist, ja, ich bin nicht mehr so leistungsfähig wie früher, weil was ich vorher gemacht habe, war nicht haltbar. Das ist es halt nicht. Ich glaube, es ist mit was man es vergleicht. Ich kann so nicht arbeiten und ich will auch so nicht mehr arbeiten, weil ich mich in Grund und Boden gerammt habe damit. Und das ist das. Also ich glaube, dass ich so weit leistungsfähig bin, dass ich einen guten Job machen kann, dass es nachhaltig ist, dass ich es so machen kann bis zur Rente. Weil so wie ich es vorher gemacht habe, darf ich mich nicht mit vergleichen, war es nicht nachhaltig. Ganz einfach.
Das ist eine schöne Antwort. Weil ich finde das auch teilweise so krank, wie Menschen arbeiten, in welchem Umfang. Und ich war selber mal in der Situation, wo ich ein Jobangebot hatte und vorher das Gefühl hatte, also in dem Job vorher eigentlich so halb vom Burnout stand, aufgrund von vielen Dingen, die da zusammengekommen sind, auch inklusive persönlicher Krise. Und habe dann gesagt, hey, ich kann den Job nicht antreten, weil mein Körper mir signalisiert hat, dass es einfach falsch gewesen wäre. Und ich habe dann mich abgemeldet und habe dann am Telefon gehört, ja, also wenn du so empfindlich bist, dann wäre der Job eh nichts für dich gewesen. Und da habe ich echt lange drüber nachgedacht und dachte, okay, ja, aber ihr erwartet vielleicht auch Dinge, die über die Maßen gehen von dem, was gesund ist. Und ich will das so nicht mehr mitmachen.
Nee, genau. Also ich glaube, wenn man heutzutage sich so umschaut, ne, und auch dadurch, dass ich ja jetzt mit meinem Seitenjob als Dozent ein bisschen auch Kontakt habe zu der jüngeren Generation, ne, man sieht es total. Das ist gerade irgendwie im Wechseln. Es gibt diese alte Generation, wo es wirklich noch darum geht, arbeiten geht vor alles. Das ist sehr maskulin, das ist Patriarchat, ne, diese ganzen Geschichten spielen damit rein, die ganzen Schlagwörter. Und da arbeiten sich Leute wirklich in Grund und Boden. Und deshalb braucht man sich auch nicht wundern, dass natürlich Burnout was ist, was extrem hohe Zahlen mittlerweile ist. Und ich glaube, viele Leute rennen mit einem Burnout rum, ohne dass sie es wirklich mitkriegen. Also Burnout geht ja so weit, es kommt immer darauf an, wann man dem nachgibt. Ne? Also ich habe meinen Burnout, ich sag mal, jetzt nicht super früh nachgegeben, aber früh genug, dass ich mich da wieder rauskämpfen konnte. Besonders Männer neigen dazu, sowas länger zu ignorieren. Und dann, das geht so weit, bis du tatsächlich in der Notaufnahme landest. Das ist wirklich, das kann dich richtig, und da, also wenn es so weit ist, Panikattacken, Angstzustände, die Leute werden mit Sachen ins Krankenhaus eingeliefert, stationär aufgenommen. Da ist es wirklich schlecht, wirklich hart, sich wieder zurückzukämpfen. Weil es ist tatsächlich wie eine Art, es ist eine Art Brain Injury, Gehirnverletzung, es ist eine Verletzung im Gehirn. Und wir wissen, dass das Gehirn unheimlich regenerativ ist, ne? Es kann viele Sachen wieder ausgleichen. Aber deshalb denke ich, Burnout ist echt nicht zu unterschätzen. Wenn man sich richtig wehtut, richtig verletzt, wird es auch, glaube ich, immer was sein, wo man aufpassen muss. Aber es ist, glaube ich, genauso wie, wenn man sich andere Sachen schwer verletzt. Wenn ich mir heute richtig, richtig fies ins Knie breche, dann ist das auch was, worauf ich immer achten muss. Und das ist genauso beim Burnout. Ich glaube nur, man tut sich mehr weh, wenn man es länger ignoriert.
Auf jeden Fall. Also ich habe da einige Fälle, die ich begleitet habe, wo ich wirklich fast gebettelt habe, dass die sich mal rausnehmen. Ja, die immer noch drin geblieben sind in diesem Funktionsmodus, wo ich inständig darum gebeten habe, zumindest mal zum Arzt, zur Ärztin zu gehen, zumindest mal eine Meinung einzuholen. Und dieser Widerstand, dem nachzugeben oder dem mal Raum zu geben vielmehr, der war so groß, und das ist immer mein größter Erfolg so in diesen Prozessen, so empfinde ich persönlich das, wenn jemand da wirklich sagen kann, okay, und ich nehme mich raus, und es ist noch rechtzeitig gewesen.
Da sieht man es auch, ne? Also es hat auch was mit der Gesellschaft zu tun. Also ich habe das mit dem Burnout hier in den Niederlanden durchgestanden. Und hier ist es, naja, ich kenne es jetzt auch nur vom Hörensagen, hier ist es was sehr, sehr ernst genommen wird. Da macht keiner Späße mit. Da sagt auch keiner, oh, du bist ein bisschen empfindlich, ne? Sondern das wird sehr ernst genommen, und es gibt so eine richtige, also so eine Lawine von Sachen wird dann losgetreten. Also man kriegt Hilfe an allen Orten, was wirklich fantastisch ist und vor allen Dingen die Grundlage dafür, dass man sich wieder auf seine eigenen beiden Füße stellen kann, wenn man durchgegangen ist. In Deutschland habe ich immer so ein bisschen, oder wirst du vielleicht eher besser wissen als ich, aber in Deutschland habe ich immer so ein bisschen den Verdacht, das wird immer noch nicht so richtig ernst genommen. Und diese Art, was ich heute auch erzählt habe, dieses Großwerden mit, das Arbeiten ist das Wichtigste und das ist auch, wo du alles von dir gibst, da sind wir halt in Deutschland alle mit groß geworden. Und das ist extrem krass, da dann zu sagen, okay, mit dieser Art breche ich, ist einem dann, kann, also ich habe es auch gemerkt, es kann einem dann total unangenehm sein, darüber zu reden, gerade am Anfang das zu erzählen, weil man dann Angst hat vor genau solchen Sachen. Weil du bist doch nur ein bisschen weich oder solche Sachen, die voll überhaupt nicht stimmen. Aber damit macht man es halt nur noch schlimmer, ne?
Wie gelingt es dir heute, auf deine körperlichen Signale zu achten und das wahrzunehmen?
Intuition. Das gute alte Bauchgefühl. Für mich, also was mir recht häufig passiert, ist auch mein ganzes Leben lang da war, ich kriege viel Kopfschmerzen. Und wenn es eine Zeit ist, wo ich viel Kopfschmerzen kriege, dann weiß ich, dass ich mehrfach viel zu weit gelaufen bin. Also Kopfschmerzen ist für mich das letzte Signal. Das heißt, ich habe schon ein paar Signale vorher übergangen. Passiert mir manchmal tatsächlich immer noch, aber viel weniger. Also kaum noch im Vergleich zu früher. Ich achte drauf, wenn mir einfach die kleine innere Stimme sagt, hey, ein paar Minuten Pause wäre jetzt gut. Und mein erster Gedanke da war, ach, dann muss ich jetzt wohl weitermachen. Das ist mir erst jetzt so im Nachhinein richtig aufgefallen ist. Das war einfach so, oh ja, mein Körper sagt, ich muss Pause machen. Also fühle ich mich jetzt richtig gut. Also ich habe mich tatsächlich auch gut gefühlt, irgendwie komisch, sowas zuzugeben. Ich habe mich irgendwie gut gefühlt, dann zu sagen, nein, und ich kann noch weiter. Und heutzutage nicht mehr. Also ich musste richtig zurückrudern und immer drauf hören, okay, meine innere Stimme sagt, so, ein bisschen frische Luft, dann mache ich das. Ich muss das nicht mehr machen für den Rest vom Tag, aber ich mache das für ein paar Minuten. Hat natürlich auch, muss ich sagen, den Vorteil. Jetzt arbeite ich natürlich komplett von zu Hause mit der Firma, ne? Das ist so dieses Eigenständigsein, kommt natürlich auch mit dem Vorteil, dass man solche Dinge natürlich auch dann machen kann.
Wie gelingt es dir, deine Grenzen besser zu setzen?
Ich kenne dich einfach wesentlich besser. Am Anfang habe ich mich echt viel einfach an Dinge gehalten, die ich gelesen habe. Also ich habe mich natürlich auch viel informiert, was ist gut für das menschliche Gehirn. Einfach so, ne? Von wegen, wir brauchen alle so und so viele Minuten, so und so viel Pause. Alle halbe Stunde, 10 Minuten Pause. Ist besser fürs Gehirn, als eine Stunde durchzuhoppen. Oder zwischen den Meetings, 5 Minuten Pause ist unheimlich wichtig. Oder mal raus. So, ne? Ich habe mich am Anfang einfach sehr an solche Sachen gehalten. Mittlerweile kenne ich es einfach selber von mir. Ich weiß, dass ich ungefähr nach 2 Stunden fängt es an, das ist so ein bisschen, ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren. Das wird alles so ein bisschen neblig. Das hatte ich auch früher schon, aber früher konnte ich da einfach drüber hinweggehen. Kann ich auch heute noch. Also ich habe festgestellt, das ist auch wieder, um mal zurückzugehen zu den Päckchen, ne, die so rausfallen ab und zu mal aus den Schränken, ist auch was ich immer haben werde. Ich kann das immer noch gut. Und ich habe mich bestimmt 2-3 Mal in den letzten 2 Jahren, wo ich dann wieder gearbeitet habe, dabei ertappt, dass ich das immer noch unheimlich gut kann. Augen zu und durch, Tunnelblick und ich kann durch alle Grenzen durchlaufen. Aber ich mache natürlich, versuche jetzt aktiv das nicht mehr zu machen und jede Grenze zu merken und darauf zu reagieren.
Richtig gut. Was wünschst du dir für die nächsten paar Jahre, für deine berufliche Zukunft?
Ach, ich würde mir natürlich so wünschen, dass es mit der Firma was wird, ne? Also ich, das weiß mir immer noch nicht, mit wem man so rede. Die sagen ja immer alle so 2 Jahre mindestens, bis es dann wirklich was wird. Das heißt, wir sind jetzt im ersten Jahr. Ich werde natürlich ein bisschen ungeduldig, aber ich würde mir so wünschen, dass es was wird, weil ich glaube da immer noch so dran, dass man da so viel machen kann mit wissenschaftlichen Abbildungen, die gut gemacht sind. Es geht ja wirklich um Kommunikation, ne? Es geht darum, wissenschaftliche Sachen zu kommunizieren, zu egal wem. Also ich glaube, einer der Energien dahinter ist natürlich auch was bei uns passiert ist in der ganzen Covid-Zeit, ne? Dass da so viel Missinformation war und so viel Falsches. Das hat uns diese schlechte wissenschaftliche Kommunikation vorher, hat uns, glaube ich, da so richtig, ja, in den Hintern getreten. Ich glaube, das ist so richtig explodiert und sowas muss besser gemacht werden. Also ich finde, da kann man viel mitmachen und ich hoffe, dass ich da dann den einen oder anderen Wissenschaftler auch von überzeugen kann. Wenn nicht, müssen wir mal was anderes schauen. Also ich gehe dann bestimmt wieder Richtung Dozent. Das fand ich schön. Aber als kleinen Seitenkommentar, was mir letzt aufgefallen ist, ist, glaube ich, dass ich so diese Unsicherheiten, die ich heutzutage ertrage, die ich natürlich habe, ne? Ich weiß nicht, ob das was wird. Geldmäßig kommt natürlich nicht viel rein, ne? Solche Sachen am Anfang noch. Das hätte ich nicht gekonnt. Vorm Burnout, sowas. Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar alles dafür getan, dass ich solchen Situationen nie ausgesetzt werde. Ich wurde schon kaltschweißig, wenn ich überhaupt daran gedacht habe. Dass ich das heute ertragen kann, bedeutet, dass sich bei mir ganz viel geändert hat. Wenn es um Vertrauen geht, wenn es um, wie es um, ne, wie man Erfolg, gerade was du vorhin gefragt hast, wie man Erfolg misst, mache ich heute alles anders. Deswegen kann ich diese Situation gut aushalten und fühle mich gut damit, mit dem, was ich mache.
Das ist auch total schön. Das habe ich schon ganz oft beobachtet. Und bei mir war es auch ähnlich. Also ich würde sagen, ich war kurz vor dem Burnout, aber ich war eigentlich nur in einer kleinen Erschöpfung aufgrund dieser Krise und akuten Situation. Und habe mich da ganz gut rausgearbeitet wieder, weil ich auch ausgestiegen bin. Und habe aber auch vorher gedacht, so Selbstständigkeit und Unsicherheit und so. Das war so ganz weit weg. Und hinterher dachte ich so, es kann eigentlich nur dieser Weg sein. Und seitdem denke ich mir, ja, das und nichts anderes. Also, und das habe ich auch bei ganz vielen anderen Menschen beobachtet, dass wenn man mal durch diese Konfrontation mit den eigenen inneren Ängsten geht, sich dem stellt, was da so innerlich los ist, dass dadurch eigentlich eine ganz große innere Sicherheit und auch Stärke entsteht.
Ja, total. Also ich glaube, es war so eine Art Urvertrauen, die bei mir einfach extrem erschüttert war, mein ganzes Leben lang. Und die hat sich jetzt erst aufgebaut. So dieses Vertrauen, es wird schon in Ordnung sein. Es ist okay. Es ist nicht lebensbedrohend. Ne? Also das fängt ja, solche Gefühle fangen ja dann schnell an oder sind bei mir schnell hochgekommen. Und so ist es unheimlich flexibel. So ist es wahnsinnig produktiv auch. Ne? Weil du kannst ja dann arbeiten, wenn alles da ist, ne? Wenn deine ganzen Sinne offen sind und du arbeitest aus dem Eigenantrieb heraus. Ne? Das macht natürlich auch einen Riesenunterschied.
Angelika, vielen Dank, dass du deine Geschichte und deine Sichtweise mit uns geteilt hast. Ich drücke dir die Daumen, dass das genauso kommt, wie du es dir wünschst. Und ja, alles Gute für dich.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich meine Geschichte erzählen durfte. Ich hoffe, das bringt vielleicht dem einen oder anderen was. Und ja, ich drücke mir einfach mal selber die Daumen.
Mach ich mit.
Vielen Dank. Hören.
Was für eine bewegende Geschichte von Angelika. Vielleicht hast du dich beim Zuhören selbst ein Stück wiedergefunden. In diesem ständigen Funktionieren, dem Wunsch, alles richtig zu machen und der Sehnsucht, endlich du selbst sein zu dürfen. Angelikas Weg zeigt eindrucksvoll, dass berufliche Erfüllung dann entsteht, wenn wir aufhören, uns zu verbiegen und beginnen, all unsere Seiten einzuladen, die Klugen, die Kreativen und die Empfindsamen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung oder eine Empfehlung an Menschen, denen diese Geschichte Mut machen könnte. Ich freue mich, dass du bis hierhin wieder dabei warst. Alles Liebe für dich und bis zur nächsten Woche. Deine Janike.